Popcorn zum Mitnehmen und
Limmerkiste mit Marco.
Herzlich willkommen zum Monatsrückblick Juni 2025. Halbes Jahr rum, Marco.
Ja, halbes Jahr rum, so schnell geht's, ne? Sind die ersten 6 Monate vorbei, ne?
Das ist und Wahnsinn. 1,5 Jahre Monatsrückblick mit uns beiden, ja, kann man auch sagen, ne? Januar 24 haben wir angefangen.
Wie die Zeit verfliegt hier, das ist echt Wahnsinn.
Unfassbar, ja.
Ja, es ist wirklich so.
Ja, wie zufrieden bist du denn mit der ersten Jahreshälfte 2025?
Ach, im Großen und Ganzen glaube ich eigentlich gut, würde ich sagen. Wie ich es auch schon ein paar Mal so erzählt habe, für mich ist jetzt noch nicht so dieser ganz große Ausreißer dabei. Außer für mich persönlich im Serienbereich, aber im Filmbereich ist es im Prinzip so, dass viele Filme mehr oder weniger auf einem Level sind. Also dieser Überfilm fehlt halt einfach. Und ob der vielleicht jetzt im Juni dabei war, das wird man jetzt in der Folge erörtern.
Oh, da baut er hier schon mal eine Audio-Hook auf. Unfassbar, ja. Ja, also ich sag mal so, wenn ich mir unsere Filme jetzt anschaue, die wir jetzt mitgenommen haben. Highlight des Jahres, für mich tatsächlich schon eins dabei, aber ja, jetzt machen wir es noch spannender, ne? Ist ja unfassbar. Ich würde sagen, wir starten mit den Serien wie immer, dann gucken wir uns die Filme an, unsere Highlights oder Lowlights, kann man ja auch so sehen. Dann haben wir wieder einen Film, den wir gemeinsam besprechen, wobei wir jetzt da auch einige auch gemeinsam gesehen haben, zumindest einen noch dazu. Und dann haben wir noch eine Honorable Mention von dir. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, nämlich mit Serien. Hast du mitgebracht, The Next Level sagt mir überhaupt nichts.
Ja, bin ich auch eher durch Zufall drauf gestoßen. Ich bin ja normalerweise so in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken eigentlich nicht so unterwegs. Aber sollte man vielleicht schon ab und zu mal tun, weil so ab und zu versteckt sich da doch so ein kleines Highlight zumindest. Ob die Serie jetzt ein Highlight ist, muss, glaube ich, jeder Zuschauer für sich selbst entscheiden. Aber ich fand sie in dem Sinne ganz interessant aufgezogen zumindest. Es ist, wie gesagt, eine deutsche Miniserie, 6 Folgen sind das, basiert wohl auch auf einem Buch, also das hat mir jetzt erstmal gar nichts gesagt. Und es geht im Prinzip darum, dass ein amerikanisches, frisch getrautes Ehepaar in Berlin ja so ein bisschen Hochzeitsreise macht, also sie reisen so um die Welt und ihre Station ist Berlin. Und eines Abends in einem großen, berühmten Nachtclub in Berlin, wir wollen ja keine Werbung machen.
Warst du auch schon ein paar Mal drin, natürlich?
Ja, natürlich.
Als prominenter Podcaster. Natürlich. Sicher?
Ja. Ich komme immer durch die Hintertür da rein. Durch den VIP-Eingang.
Bekommt man gar nicht mit, dass der Marco da ist.
Richtig. Und da bekommt die Partnerin, also Sophia heißt sie, mit Z geschrieben, ganz interessant, quasi Drogen zugesteckt oder verabreicht und stirbt allerdings daraufhin im Krankenhaus. Und ihr jetzt Witwer Josh muss mit diesem Verlust natürlich klarkommen. Zeitgleich taucht die Journalistin Rosa auf und will diesen Fall untersuchen, weil anscheinend da irgendwas nicht ganz koscher gelaufen ist. Also das zeigt sich schon so am Beginn dieser ersten Folge. Und wie das jetzt Ganze weitergeht, das ist zwar, glaube ich, dann auch zu sehr spoilerig, deswegen werde ich da gar nichts weiter dazu sagen. Also auf jeden Fall geht's halt auf der einen Seite um Trauerbewältigung und halt auf Ursachenforschung, was dazu geführt hat, dass sie diese Überdosis, also dass Sophia diese Überdosis verabreicht bekommen hat. Und das ist das, was wir so in diesen 6 Folgen sehen. Ich fand das sehr bedrückend, auch inszeniert, also weil man relativ schnell natürlich diese Trauer des Mannes mitbekommt, obwohl man sich auch schon immer denkt, naja, manchmal werden so Szenen von ihm so eingeflochten, wo du denkst, naja, trauert er jetzt wirklich oder spielt er das jetzt nur nach außen? Und weil wir auch immer wieder so kleine Flashbacks in die Vergangenheit bekommen, also da bist du ja ein großer Freund von.
Super.
Und wo dann Szenen aus ihrer Hochzeitsreise, bis sie halt in Berlin sind, eingestreut werden, wo halt manche Szenen, wo man da von außen hinein interpretieren könnte, die zumindest Fragen aufwerfen. Und wie gesagt, zeitgleich geht halt Journalistin Rosa, das ist eigentlich so der Main-Fokus, also Josh ist dann eher nur so am Rande quasi dazu gange. Und Rosa ist halt eigentlich wirklich die, die halt auf Spurensuche geht, was hat dazu geführt, warum wird da nicht großartig drüber berichtet, warum will das der Nachtclub verschweigen und so weiter und so fort. aber ich fand die doch sehr interessant erzählt, auch mal ein bisschen erfrischender, wie die, ohne das jetzt irgendwie nahe treten zu wollen, die Tatort-Sachen, die jetzt immer sonntags kommen, sind ja auch nicht immer alle schlecht, muss man ja auch sagen.
Nimmst immer den Tatort als Negativbeispiel.
Nein, das ist ja gar nicht negativ gemeint, aber es ist ja, der Tatort folgt natürlich dann so einfach das Ganze, ein relativ klassischen Tropes, und hier hat man schon mal versucht, ein bisschen,
ja, ich weiß, was du meinst.
Würde ich zumindest sagen, innovativer so zumindest rangehen. Das ist ja im Prinzip jetzt eben auch das, was ich über die Filme gemeint habe. Nur weil da jetzt relativ viel auf einem Level war, heißt das ja nicht, dass sie schlecht sind. Es ist halt nicht dieser eine Superfilm der beiden. Und das meine ich halt bei der Serie auch. Die probieren was anderes. Ich sage auch nicht, dass das alles funktioniert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich war dann trotzdem so nach der ersten Folge, jetzt will ich aber auch wissen, was die Auflösung ist, also was das Ende ist. Und da bin ich dann doch dran geblieben. Und deswegen, also aus meiner Sicht, ich meine, ich empfehle ja selten deutsche Serien, weil ich halt auch relativ wenig gucke. Aber deswegen wollte ich die einfach mal hier mit dazu bringen.
Wie lange dauert da eine Folge? Also 6 Folgen hast du schon gesagt.
Ja, so klassisch Länge, so 40 Minuten. Also ist eigentlich geht eigentlich relativ gut durch. Ja. Auch wenn es natürlich, muss man auch fairerweise sagen, sind so manche Folgen dabei, die strecken sich dann schon ein bisschen, aber also laufen ein bisschen zäh, würde ich sagen. Aber trotzdem, ich fand's interessant und auch spannend, wie es dann halt auch am Ende dann aufgelöst wird. Also wenn es aufgelöst wird.
Ja, zwei Sachen dazu. Einerseits finde ich, man sollte immer mal wieder auch in die Mediatheken reinschauen, ARD, ZDF, ja, etc., voll. Weil da sind sehr, sehr viele Perlen auch was Filme betrifft drin. Ja. Ne? Also da habe ich auch schon öfters mal durchgeschaut und habe gesehen, oh, der Film läuft da. Also da lohnt sich schon mal reinzuschauen, ne?
Ja, definitiv. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich meine, wir bezahlen es ja auch alles von unseren Steuergeldern, also beziehungsweise nicht von unseren Steuergeldern, wir müssen sie extra bezahlen, so rum ist es ja.
GZ, ja.
Und deswegen, also guck da gerne mal rein. Es gibt wirklich die eine oder andere Perle. Also ich habe auch so, wo ich dann so die Serie geguckt habe, mal so weiter durchgescrollt, gibt es auch viele britische Serien. Und also die holen da wirklich relativ viel. Also auch was du jetzt so auf den großen Streamern gar nicht hast, teilweise. Ja. Also da lohnt sich wirklich mal ein Blick. Also muss man wirklich sagen. Also da lohnt sich auch die GEZ mal zu bezahlen.
Du hattest doch auch letztes oder vorletztes Jahr eine Serie, die auf der oder in der ZDF-Mediathek lief. Was war denn das?
Nee, ja, das war mit den
Kolleginnen von Popcorn und Prosecco gesprochen hast.
Ach so, das war Slöborn, ja, genau.
Ja, genau. Slöborn, das war, glaube ich, auch ZDF, ne?
Das war ZDF, ja, genau. Ja gut, das war eine sehr, oder ZDF Neo war das, also ist ja nochmal so eine Untergruppierung, aber gehört ja zu ZDF dazu. Aber das war schon eine etwas größere Produktion. Ja, also deswegen, es lohnt sich schon ab und zu mal da reinzugucken. Also da habe ich ja auch vor, letztes Jahr mit der einen von Wednesday, von der Serie Wednesday, diese Krimiserie, diese britische auch, die lief ja auch dort. Also die lief ja auch nirgendwo anders. Deswegen, also lohnt sich wirklich mal ab und zu mal da reinzugucken.
Und ich habe gerade gesehen, Lisa Vicari spielt mit, spielt Rosa, kennen wir ja aus Dark von Netflix.
Stimmt.
Also auch fantastische Schauspielerin. Auf IMDb hat die Serie 5,8 von 10. Müssen allerdings sagen, sind nie so viele Bewertungen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp über 110. Da wird es wahrscheinlich schon höher gehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da haben wir das ähnliche Problem, was man auch teilweise bei Disney Plus haben, dass AD das ja auch nicht wirklich bewirbt. Also, ja. Hm.
Ja, gut.
Aber trotzdem, Leute halt nicht wissen, dass das dort läuft, dann kann es ja auch keiner gucken. Ne?
Ja, das ist so. Aber deswegen lohnt sich halt immer da so ein Blick mal rein in die Mediatheken von ARD, ZDF. Also ich finde da auch immer mal wieder auch große Hollywood-Filme. Und auch, ja, muss man sagen, in einer tollen Qualität, muss man vielleicht auch dazu sagen.
Ja.
Genau. Eine tolle Qualität hat auch die Serie, die ich mitgebracht habe, nämlich Stick, läuft auf Apple TV Plus, ist mit Owen Wilson unter anderem. Das ist wahrscheinlich der größte Name im Cast, also den ich so gekannt habe zumindest. Es sind noch einige andere SchauspielerInnen dabei. Worum geht's bei Stick? Es geht um einen ehemaligen Golfprofi, der, ja, wie viel sind's? Ich glaube, 15 Jahre nach seiner aktiven Karriere, da gibt's einen Vorfall. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil es auch in den ersten Folgen Thema ist, warum er nicht mehr Golfprofi ist, der versucht irgendwie sein Leben irgendwie so ein bisschen auf die Reihe zu bringen. Ex-Frau wohnt noch im Haus, das Haus soll verkauft werden und für ihn bricht eine Welt zusammen und versucht irgendwie Halt zu finden und arbeitet in einem Golfladen, wo auch nebenan eine Golfanlage ist, wo man halt so ein paar Bälle schlagen kann. Also ich bin überhaupt kein Golfexperte, muss ich vielleicht dazu sagen. Also aber dazu auch gleich noch mal mehr. Und da lernt er jemanden kennen, einen Spieler, beziehungsweise er ist nicht mehr Spieler, nämlich Santi, hat früher mal gespielt und er hört am Schlag schon, dass es einfach ein ganz fantastischer Spieler sein muss. Mit denen unterhält er sich dann und beschließt dann, ihn zu unterstützen. Santi selber hat da noch nicht so wirklich Bock drauf. Auch da gibt's eine Background-Story dazu, die ich jetzt nicht spoilere. Die beiden gehen allerdings trotzdem auf Tour. Das ist so der Inhalt der ersten paar Episoden. Es sind noch nicht alle raus. Also es kommen ja im wöchentlichen Takt bei Apple TV Plus. Kommen ein oder zwei Folgen. Ich weiß es gar nicht. So weit bin ich noch nicht raus. Und es ist halt wieder typisch Apple TV Plus. Es ist, du hast einen großen Namen im Cast, du hast eine fantastische Bildqualität, du hast, und das werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, einen fantastischen Soundtrack, weil Apple TV Plus halt auch immer drauf achtet, echte Musikstücke, also jetzt nicht jetzt böse gegenüber irgendwie Filmmusik, sondern es sind halt einfach Songs, die man kennt. Und da holen sie halt mich auch immer ab, weil ich sage, Soundtrack ist immer gut produziert, das ist immer toll. Wenn du allerdings so punktuell immer mal auch Lieder reinbringst, die man kennt, ist das einfach fantastisch. Und die Serie ist im Vordergrund eher so, ja, kommt es jetzt erstmal so rüber, so, ja, es ist so Golf und so, ich habe überhaupt keine Ahnung, Ich weiß ja, was ein Birdie ist, ja, das kriege ich gerade noch hin, weil ich früher auf der Wii öfters mal gespielt habe. Ansonsten habe ich keinen Plan, was mit Golf zu tun hat. Also ungefähr die Regeln kennt man, ja. Aber es ist halt da auch schon wieder so, dass diese Serie halt sehr emotional wird und auch so natürlich den Fokus auf die Hauptfiguren legt und auch deren Geschichte. Und das ist das, was halt Apple TV Plus auch ausmacht. Das muss man schon wirklich sagen. Du hast, wie gesagt, einen großen Namen. Du hast tolle Schauspieler, auch wieder fantastisch gecastet. Also ich weiß nicht, was die machen. Das ist einfach so, ich habe noch keine Schauspielerin gesehen bei Apple TV Plus, die irgendwie, wo ich gesagt habe, boah, die passt überhaupt nicht in ihre Rolle. Also da hat man wirklich ein Konzept dahinter und das merkt man auch. Und klar, ich bin natürlich, was so Sportfilme oder Sportserien angeht, schon ein Fan von, muss ich dazu sagen. Wenn es auch noch gut gemacht ist, finde ich's klasse. Also Stick ist eine ganz, ganz tolle Serie. Wie gesagt, ist noch nicht vorbei. Kommen noch ein paar 10 Episoden sind's. Ich weiß noch nicht, ob sie danach noch weitermachen. Es ist wirklich toll. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu Owen Wilson?
Also ich würde mich jetzt nicht als Ultra-Fan bezeichnen, also das ist vielleicht zu viel des Guten, aber ich sehe den immer gern. Der war ja auch im MCU tätig, da war ja ein Loki mit dabei und deswegen, also ich gucke mir den schon gerne an und es klingt fast so jetzt, so was du da so erzählt hast, wie einfach Ted Lasso im Golfsport so ein bisschen, also von der Art und Weise her so.
Ja, es ist sehr herzlich, ja.
So von der Art und Weise her, ne? Dass es jetzt nicht exakt das Gleiche ist. Das eine ist ja Mannschaftssport, das andere ist ja kein Teamsport in dem Sinne. Ist schon klar irgendwo, aber so von der Art und Weise klingt schon so in die Richtung. Und ich meine, wir brauchen hier nicht drüber zu reden. Ted Lasso ist einer der erfolgreichsten Serien, die es überhaupt gibt und einer der besten bei Apple. Und da klingt es jetzt fast so, dass da Stick so ein bisschen in Anführungszeichen, Fußstapfen tritt, aber halt natürlich wahrscheinlich ein bisschen auf andere Art und Weise. Und wenn jetzt irgendwann mal die ganzen anderen Serien mal durch sind, werde ich da vielleicht auch mal durchgucken oder mal rein. Persönlich ist mir jetzt eine andere Serie, aber auch mit S angezeigt worden, mit Taron Egerton, Smoke. Die will ich unbedingt mal sehen.
Smoke? Okay,
auch,
sagt mir auch auf
Apple TV Plus. Ja, die Serie sieht sehr interessant aus. Also Taron, ich habe jetzt nur das Cover gesehen, aber allein das Cover Taron Egerton, da bin ich schon mit dabei.
Doch, jetzt, wo ich das Cover sehe, habe ich, glaube ich, auch schon in irgendeiner Kachel gesehen.
Worden. Ja.
Nee, Stick ist wirklich eine tolle Sache. Ich habe halt auf dem Hinflug nach London habe ich mir die erste Folge eben angeschaut, habe mir gedacht, gucke ich mal rein. Habe sie dann mit Carina nochmal geguckt, weil quasi so ein bisschen Qualitätstestung im Hinflug. So,
ja.
Kann es was, kann es nichts. Dann habe ich mir die erste Folge nochmal mit ihr angeschaut und habe dann weitergeguckt. Und ja, also ist wirklich auch eine große Empfehlung meinerseits. Also wenn man Owen Wilson mag, ich habe den halt irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf als so Comedy-Schauspieler. Es sind ja wirklich sehr viele lustige Rollen, die er gespielt hat. Da auch wieder, aber mit sehr viel Tiefgang. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, weil es einfach... weil auch irgendwie da wieder so ein bisschen andere Facette von ihm gezeigt wird. Das finde ich ist halt bei Apple TV Plus so auch das Ding. Sie holen sich SchauspielerInnen, die vielleicht für ein anderes Genre bekannt sind, die vorrangig vielleicht das auch spielen, aber dann auch in eine ganz andere Schauspielrichtung gehen. Und das ist halt in der Serie auch wieder so. Ich habe mich übrigens, wenn du gerade Ted Lasso gesagt hast, richtig geärgert. War ja jetzt vor ein paar Tagen in London erst. Und am letzten Tag habe ich herausgefunden, dass es jetzt in Richmond, da waren wir ja vor 2 Jahren, also die Stadt oder der Stadtteil, in dem Ted Lasso gespielt hat, da gibt's jetzt einen Ted Lasso Store. Und ich habe nämlich damals nach sowas gesucht, weil ich unbedingt so ein Richmond Trikot haben wollte. Gab's nicht. Also zumindest habe ich nicht gesehen. Und jetzt gibt's einen offiziellen Store in Richmond, anscheinend auch genau in der Straße. Ich habe jetzt noch nicht genau rausgefunden, wo
er gewohnt hat, ja? Hier, da, also
ja, genau.
Wo er mal durchgelaufen ist. Das wäre
cool. Und da
ist
im Übrigen wirklich so bei Ted Lasso. Also diese Straße ist wirklich 1:1 so. Also das ist keine Kulisse. Auch dieses Pub, das ist wirklich auch da.
Ja.
Weil wir auch öfter gesagt haben, oh, schöne Kulisse und so. Und als wir dann da waren, ist es halt wirklich genau so, wie es in der Serie auch ist.
Ja, gut,
aber da gibt's jetzt einen Shop. Und
ja, sehr
das,
gut. Ja,
also mein Geldbeutel hat es natürlich
gefreut.
Geht's ja
nochmal nach London für dich, ne?
Ja, ich muss auf mehreren Wegen dann nochmal hin oder aus mehreren Gründen tatsächlich dieses Jahr. Aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Nee, also mein Geldbeutel hat sich natürlich gefreut. Der hat gesagt, wunderbar. Meine Kreditkarte hat auch gesagt, jetzt kann ich mal ein bisschen abkühlen an dem Tag. Aber ja, das habe ich am letzten Tag leider erst rausgefunden. Ja.
Ja, ach, dann Dispo regelt.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Man kann da Geld ausgeben. Ja, das ist echt der Wahnsinn.
Ja.
Naja, also Stick, eine gute Empfehlung von meinerseits. 6,9 von 10. Ist auch ein bisschen zu niedrig bewertet.
Ja gut, ist aber noch relativ frisch, glaube ich, oder?
Ist relativ frisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden sind raus. Ich schau mal ganz kurz.
Ja, ich denke mal schon, dass
6 Episoden sind raus. Ich glaube, bei der vierten oder fünften bin ich gerade. Also relativ. 10 sind es insgesamt. Also das ist ja meistens so, dass die Bewertung dann entsprechend, auch wenn das Finale, und das macht Apple TV Plus halt auch gut, diese Serienfinals, wenn es dann auch noch gut wird. Und was mir auch aufgefallen ist, das sind schon Schlawiner da bei Apple TV Plus. Ja. Die bauen da, ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, in diesen einzelnen Folgen bauen die am Ende meistens so einen harten, subtilen Cliffhanger ein. Also ja, so einen, der gar nicht so offensichtlich ist, aber da passiert in der letzten Sekunde noch irgendwas, dass jemand noch irgendwas macht, dass irgendwas ins Bild kommt, dass das... Mist, jetzt muss ich da weiterschauen.
Schöne
und das
Grüße
machen
gehen
die
raus
wirklich
an Severance.
Ja, oder? Das ist doch das beste Beispiel dafür.
Ja,
also
ja.
Wirklich, muss man.
Ja,
muss
gut,
man
ich meine, so
richtig fies.
Zwingst du, also ich meine, es ist natürlich dann für die Leute fies, die eine Woche auf die nächste Folge warten müssen.
Ja.
Wenn man jetzt nicht alles mit einmal guckt, ja, muss man mal gucken. Also,
ja, dadurch, dass meine Guckgeschwindigkeit eh nicht die schnellste ist, von dem her habe ich da jetzt kein Problem damit, dass das jetzt jede Woche kommt, aber ich werde es wahrscheinlich schon einholen, ja. Normalerweise warte ich, bis alle Folgen draußen sind, dass ich mir sowas
dir auch
nicht
ganz
passiert.
Ehrlich, ich bin im Moment eigentlich, also manchmal beschwere ich mich ja drüber, dass manchmal die Folgen nicht alle mit einmal da sind. Aber im Moment bin ich ganz froh, dass viele Serien momentan wieder auf dieses Wöchentliche zurückgegangen sind, weil dann kannst du erst mal eine fertig gucken, bevor du die nächste anfängst. Und da ist das auch mal ganz erfrischend. Also, obwohl ich jetzt so sagen muss, so rein so von der Werbung her, Aufmerksamkeit her, hat man von der Serie ehrlicherweise nicht so viel mitbekommen. Also, weiß ich jetzt nicht. Also, das war zumindest bei Ted Lasso damals ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr, ja, auch bei Social Media mal ein Clip oder irgendwas geteilt worden ist. Also, habe ich jetzt
auch nichts gesehen.
Noch nichts großartig. Aber vielleicht wird es ja trotzdem verlängert. Man weiß es ja nicht.
Ja, ist gerade, glaube ich, intern bei Apple TV Plus auf Platz 1 von den Serien und von den Produktionen. Ja, ich glaube, die teilen das ja auch immer, also die teilen es ja nicht auf, die machen ja eine Chart, also ich glaube einmal Chart für alles, und da ist es, glaube ich, auf Platz, oder war es auf Platz 1? Also relativ weit oben.
Ja, das ist schon
mit Echo Valley, glaube ich, zusammen. Also insofern, ja. Genau, dann würde ich sagen, geh mal zu den Filmen, und da hast du einen Film mitgebracht, A Different Man.
Genau, ganz frisch gesehen, ist zwar eigentlich vom vergangenen Jahr, ist aber irgendwie jetzt erst so richtig bei uns angekommen, mit Sebastian Stan in der Hauptrolle.
Sehr gut.
Der hier Edward spielt, jetzt muss ich ablesen, weil das ein sehr komplizierter Begriff ist, Neurofibromatose leidet, was eine Gesichtsdeformation ist. Also er hat quasi ein entstelltes Gesicht und lebt halt sein Leben in New York. Natürlich, wenn man so Aussehen hat, fühlt er sich von vielen halt belächelt oder ausgegrenzt und allein gehalten, bis auf seine Nachbarin, die mit dabei ist, die Ingrid, die eine angehende Theaterautorin ist und die aber eigentlich beide gut miteinander können, also ein gutes Verhältnis miteinander aufbauen, obwohl er diese Deformation halt quasi hat. Eines Tages bekommt er die Gelegenheit von seinem Arzt an einer Studie teilzunehmen, die verspricht, also es ist eine wissenschaftliche Studie, mit dem Mittel, wenn sie ihn behandeln, könnten sie seine Deformationen im besten Falle heilen, also dass er wirklich ein ganz normales Gesicht hat. Und über Wochen, Monate hinweg schlägt das auch an, es funktioniert, er verliert diese Deformation und wird halt zu, ich sage jetzt einfach mal Sebastian Stan vom Gesicht her, also zu einem wirklich eigentlich sehr adretten Mann. Und dann geschieht es aber so, dass jemand anders auftaucht, der ähnliche Deformationen hat wie er, Oswald. Und da beginnt für Edward quasi sein Leben auseinanderzufallen, wo man ja eigentlich denkt, Moment, jetzt hat er ja dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, schöne Aussehen, ne, attraktive Aussehen, jetzt müsste ja eigentlich alles für ihn laufen. Und dann erkennt er aber, mit dieser Deformation, die ich hatte, hatte ich eigentlich schon ein gutes Leben, und ich habe es halt einfach nicht angenommen, nicht akzeptiert. Und auf dieser Reise begleiten wir ihn quasi, die zum Ende hin, ohne jetzt viel zu spoilern, auch ein paar drastische Züge auf jeden Fall annimmt. Ist auch wieder eine A24-Produktion, die haben wir ja in letzter Zeit des Öfteren bei uns im Podcast, fällt mir so auf. Also die sind sehr, sehr umtriebig.
Heute auch nochmal,
Muss man wirklich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mag ja Sebastian Stan sowieso, ne? Also ich meine, ich bin MCU-Fan, da ist er war ja schon in Thunderbolts jetzt dieses Jahr dabei, ist Apprentice, da hat er ja diesen Trump-Film gemacht, den muss ich ja noch mal gucken, den habe ich auch noch nicht gesehen. Da soll er auch sehr, sehr gut sein. Da gehen Grüße raus an die Jungs von Streamcafé, die haben darüber eine Folge gemacht, also hört da gerne mal rein. Und hier spielt er auch wieder so fantastisch. Also ich finde, also Sebastian Stan, der kann das halt irgendwie, der wandelt wirklich auf beiden Pfaden. Der kann Blockbuster, der kann so experimentelle Filme, und der spielt das wirklich fantastisch. Also gerade so das erste Drittel des Films, da hat er ja auch wirklich diese Maske auf. Und wie er das spielt und wie er da agiert, das ist, also ich habe selten eine bessere Leistung gesehen wie da. Also der ist wirklich herausragend. Also es ist ein bisschen ein Film, der, ich glaube, ein schweres Rankommen hat. Also man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen, auf die Art und Weise, wie der Film erzählt ist, finde ich. Also weil das ist halt jetzt kein Sommerblockbuster oder sowas. Der ist schon ein bisschen verkopft, der ist schon ein bisschen auch experimentell, würde ich sagen. Aber das kennen wir ja von A24, dass die auch oft Filme machen, die so ein bisschen mal outside the box denken. Und das macht der Film in par excellence, würde ich sagen. Also es ist wirklich so ein klassischer A24-Film. Das ist auch kein großer Film, der ist relativ klein gehalten. Der hält sich wirklich nur an ein paar Schauplätzen auf. Also meistens in Edwards Wohnung, in einem Theater und einem Café oder einer Bar. Und das war's. Also viel mehr bekommt man da an Schauplätzen gar nicht zu sehen. Aber das reicht auch, weil einfach die darstellerische Leistung von allen, die da mit dabei sind, so gut ist. Und übrigens dieser Oswald, der wird gespielt von Adam Pearson, und der hat
tatsächlich diese Gesichtsdeformation, also im wahren Leben. Und der spielt das auch wunderbar, als der dann so auftritt. Und man merkt auch richtig dann den Unterschied zwischen den zwei Figuren, also wie Edward mit seiner Krankheit umgegangen ist und Oswald damit umgeht, der das viel mehr angenommen hat und das bin ich halt und damit gelebt hat und damit auch zufrieden war und so weiter. Also der sich viel mehr damit arrangiert hat und in die Gemeinschaft eingegliedert hat. Also da merkt man halt einfach so die Unterschiede der beiden. Und auch Renate Reins, die Ingrid spielt, auch super herzlich, super cute. Also muss ich wirklich sagen, also der Film hat mich wirklich so ein bisschen überrascht. Also habe ich auch hauptsächlich wirklich wegen Sebastian Stan geguckt.
Ja, ist also mittlerweile im MCU, finde ich, auch so ein Charakter. Ist ja schon lange dabei, ist vergessen, glaube ich, immer viele.
Seit dem ersten Cap, ja.
Der wirklich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Nicht nur aufgrund der Rolle, die ja auch eine gewisse Wandlung auch vollzogen hat im MCU, muss man vielleicht auch sagen. Aber auch wegen ihm vor allem halt als Schauspieler. Ich finde den auch absolut fantastisch. Von den Bewertungen her hat der Film auf Boxnet 3,8 von 5, auf IMDb 6,9 von 10. Ich höre schon raus, du setzt da sehr weiter oben an, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wie gesagt, was auch das Darstellerische angeht. Also das ist auf jeden Fall, es ist bei dem Film ein bisschen schwierig zu bewerten, weil das reine Filmische, da muss man sich schon ein bisschen drauf einlassen. Das muss man halt als gegeben hinnehmen. Aber ich meine, wir regen uns alle auf, dass es irgendwie gefühlt tausendmal die gleichen Filme gibt. Und da muss man das auch mal anerkennen, wenn so ein Studio wie A24 auch mal einen Film macht, der halt einfach mal ein bisschen anders ist. Halt auch vom Bild her, das wirkt irgendwie so wie so eine Kamera aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren irgendwie so, obwohl es in der Jetztzeit spielt. Also deswegen, dass ich fand das wirklich echt gut gemacht. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Von A24 kommen wir zu Blumhouse. Blumhouse ist eigentlich auch irgendwie immer so ein Studio, das wir dabei haben. Wir kommen zu Megan 2.0 und die HörerInnen unseres Podcasts wissen ja, der erste, den wir damals geguckt haben, es ist selten so ein Quatsch gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Nee, es war wirklich völliger Quatsch. Vor allem, ich kann es auch erklären, weil der erste Film tatsächlich nicht so ganz sich entscheiden wollte, was er sein wollte. Wollte er Horrorfilm sein? Wollte er Horrorkomödie sein? Wollte er erzählerische irgendwas sein? Das war einfach so ein Mix aus allem Möglichen, was überhaupt nicht gepasst hat, meiner Meinung nach. War sehr, sehr enttäuscht von dem Film, weil der wirklich meiner Meinung nach auch von der Story her sehr, sehr viel Potenzial hergeschenkt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, wir hatten den Fall ja auch schon oder die Situation bei Smile, da war der erste meiner Meinung nach auch völliger Quatsch. Und der zweite, auch was man von den Trailern gesehen hat, man sich gedacht, okay, und der Marco hat mich dann davon überzeugt, dass ich mir den zweiten auch anschaue, war auch sehr zufrieden. Und auch im Rewatch jetzt vor ein paar Wochen oder Tagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich mir den angeschaut habe, nochmal, hat der nicht verloren. Also lebt natürlich ein bisschen von seiner Kinoatmosphäre, Smile 2, aber war trotzdem immer noch ein solider Horrorfilm. Bei Megan 2.0 hatte ich auch aufgrund des Trailers, den ich natürlich im Kino geschaut habe, sonst nicht, eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich da schon mir gedacht habe, okay, sie wollen jetzt gar nicht in eine Horrorrichtung gehen. Sie wollen jetzt gar nicht irgendwie so das Ganze auf einer super komplizierten Story aufbauen, sondern sie wollen das machen, was sie vielleicht beim ersten Film auch hätten machen sollen, nämlich das Ganze eher als so ein bisschen in dem Komödienstil zu halten, allerdings noch mit ein paar Horrorelementen, sage ich jetzt mal. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen. Also ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Apropos flache Story, es geht einfach darum, Megan ist trotzdem noch irgendwie da, soll aber einen anderen Roboter bekämpfen, der jetzt gerade so auftaucht. Die Story auch, naja, muss man jetzt nicht viel darüber verlieren, das ist im Prinzip die Hauptstory. Und man sieht es ja im Trailer auch schon, die habe ich mir vorher jetzt nochmal angeguckt, diese Kampfmoves und so. Und also sie machen halt genau das, was der erste eigentlich für mich hätte sein sollen, so ein bisschen in dem lustigeren Stil. Ich würde jetzt nicht sagen, so auf dem Niveau von Happy Death Day, da fehlt schon noch ein bisschen, muss ich sagen. Aber es geht in die Richtung, oder Ready or Not, also wo man halt weiß, okay, das ist sehr direkt, sage ich jetzt mal. Man sieht da auch einiges. Ich meine, der ist ab 16. Kann man natürlich auch diskutieren, den hätten sie vielleicht auch ab 18 machen können. Dann hätten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die Richtung machen können, aber ist auch so völlig in Ordnung. Es ist überhaupt kein Film mit Jumpscares, vielleicht auch da schon mal ein kleiner Hinweis, also wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, ist, also für mich gab es in den Filmen nichts, wo ich mich groß erschrecken musste, vielleicht gibt es die ein oder anderen Szenen, aber insgesamt macht der Film einfach Spaß. Lustige Dialoge, also Megan kann tatsächlich auch sehr, sehr lustig sein, auch im Zusammenspiel mit Gemma, gespielt von Allison Williams. Ist wirklich, wirklich ein geiler Film, muss ich sagen. Viel, viel besser als der erste, weil man sich halt meiner Meinung nach entschieden hat, was man sein will.
Ja. Ja, sehr gut. Also, wie gesagt, das ist, als ich schon so den Trailer gesehen habe, Oops, I Did It Again.
Ja, da kann ich gleich mal sagen. Ich hasse es ja, wenn in einem Trailer, deswegen bin ich ja auch so ein ganz schlechter Trailer-Gucker. Das hatten wir bei The Fall Guy letztes Jahr mit You Give Love a Bad Name. Ich nehme das immer als Beispiel, weil es so gut gepasst hat. Ja. In dem Trailer von Bon Jovi, das Lied. Klasse Song. Und der war halt nicht im Film vorhanden. Und da war es auch so. Also es war nicht vorhanden, das Lied. Also außer ich habe es komplett überhört, aber es war einfach nicht da. Was sie getroffen haben, ist die Thematik eben, diese Kampfmoves, die da Megan hat. Also es ist teilweise schon echt. Also ich saß im Kino schon drin, habe nur ein bisschen Kopf geschüttelt. Aber das soll halt dieser Film auch damit erzeugen. Ne? Das muss man halt dazu sagen. Das ist halt einfach, das will er halt sein. Und ja, damit hat er bei mir tatsächlich gepunktet, im Gegensatz zum ersten Teil. Also macht richtig viel Spaß. Ernst nehmen braucht man das Ganze sowieso nicht.
Ja gut, also wenn man den Trailer sieht, dann kann man ja gar nicht null ernst nehmen. Ich habe irgendwie gesehen, der ist ja knapp 2 Stunden. Fandest du ihn zu lang?
Na, also das ist ja auch immer so ein Indiz für einen Horrorfilm. Wenn er so 1:32 ist, dann weißt du schon meistens bei einem Horrorfilm, könnte schwierig werden, weil so gerade über 1,5 Stunden, bei 2 Stunden, da weißt du, okay, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Also meistens ist es so. Also so habe ich das zumindest im Gefühl. Ich fand den nicht zu lang. Ich hätte da gerne noch weiter gucken können. Okay. Also hätte da definitiv noch weiter gucken können, weil es einfach Spaß macht. Also er hat auch einen Mission Impossible Moment, muss ich dazu sagen. Sieht man leider auch schon im Trailer.
Ja, aber
da habe ich mir gedacht, das ist super. Also ich habe es wirklich teilweise gefeiert und vor allem halt wirklich, muss ich auch nochmal herausstellen, die Dialoge. Es ist teilweise so witzig, was Megan davon sich gibt. Auch geil. Die Konter, die fährt, diese Puppe, also es ist wirklich unfassbar gut. Also
ja,
da muss ich mir den
auf jeden Fall auch noch geben. Ja,
das, definitiv. Wenn du da irgendwie das noch im Kino sehen kannst. Ich glaube, daheim hat der nicht so eine große Wirkung. So im Kino, wenn du halt wirklich nur dich auf diesen Film wirfst, ist es wirklich lustig. Und ich habe wirklich oft gelacht. Und das ist halt, glaube ich, das, was der erste so ein bisschen, ja, wo es ein bisschen gefehlt hat dran tatsächlich. Also ja, wenn du den gucken kannst, guck den so schnell wie geht.
Ich glaube, beim ersten war halt damals einfach das Problem, dass sie den halt unbedingt auf ab 12 getrimmt haben. Also der ist ja sehr entschärft worden quasi. Ich weiß noch, ich habe mir dann später im Streaming die Uncut-Fassung noch dazu angeguckt, aber selbst da hat man so gut wie nichts gesehen. Also das war halt einfach das Problem. Also für einen Horrorfilm war halt einfach zu wenig Horror drinne.
Ja.
Weil ich glaube eigentlich, dass dieses Gimmick mit dieser Figur, mit dieser Puppe, das hätte schon gezogen irgendwo. Aber irgendwie durch dieses Entschärfen hast du halt einfach dieses Horrorelement im Prinzip komplett rausgenommen. Das fand ich ein bisschen schade. Und wahrscheinlich haben sie dann wirklich jetzt im zweiten dann halt auch gemerkt, egal, wir gehen jetzt einfach full on Quatsch, ne? Wir machen da halt einfach.
Genau. Und damit haben sie mich wieder. Ernst.
Und ja, dann lieber so, als wenn du krampfhaft versuchst, da wieder, weil ich glaube, es hätte auch nicht funktioniert. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, wir gehen beim zweiten full on Horror und machen den irgendwie ab 18 und düster, und das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Also es war, glaube ich, genauso der richtige Schritt, das so zu machen. Ich meine, bei Happy Death Day hat man es ja beim zweiten im Prinzip auch so gemacht. Da hat man ja die Schreiber auch noch mal ein bisschen höher gedreht, quasi von allem ein bisschen mehr. Und ein bisschen auf lustiger getrimmt, wie es noch im ersten war, sage ich jetzt mal. Und das wirkt jetzt hier bei dem zweiten halt. Also allein, wenn man nur den Trailer sieht, merkt man schon, okay, das muss man jetzt hier null ernst nehmen, ne?
Ja.
Und wenn ich da auch von vielen höre, ja, das ist kein Horrorfilm mehr, das will er auch gar nicht sein, guck dir mal den Trailer an, das siehst du schon, dass das ist vielleicht ein Actionfilm mit Horrorelementen oder Momenten drin, aber das ist halt kein Horrorfilm mehr, ne?
Genau. Genau, ja, also sehr gut. Ist so. Sehr gut. Ist so. Also macht doch Spaß.
Aber gerade für den Sommer ist doch das immer schön. Einfach so ein Unterhaltungsfilm, ja, 2 Stunden mal aus der Hitze, aus dem Trubel raus und sich schön berieseln lassen. Das ist doch einmal frei.
Genau, genau so ist es. Und wenn ich mir das Cover jetzt gerade anschaue, ganz zufällig, ich weiß nicht, ob du es gerade vor dir hast, das schaut aus, so eine Mischung zwischen dem Trailer damals von Black Widow, den Trailer sei schon, das Poster von Black Widow und Ballerina, so von der Farbgebung her.
Ja, ja, doch. Also, ja, ja, doch, stimmt, ja, so ein bisschen, ja. Also, ja, klar, von der Farbung auf jeden Fall, ja. Ja, haben sie natürlich schon ein bisschen pfiffig mit eingebunden, ja.
Das ja, ja, schon. Also ja, ja. Ich mag das, wenn dann solche Elemente auch dann zu sehen sind. Und wie gesagt, diesen einen Mission Impossible Moment, wo ich mir gedacht habe, oh.
Ja.
Es war wirklich, wirklich ein ganz, ganz cooler Film, wo man wirklich sehr viel lachen konnte, wenn man dieses Genre mag. Ne? Also für Leute, die Happy Death Day und sowas mögen, da definitiv rein, ja, und die auch wie ich jetzt vom ersten enttäuscht waren.
Ich warte immer noch auf Teil 3.
Ja.
Aber apropos Teil 3, Megan 3.
Auf jeden Fall wäre ich definitiv, ja, wenn der so gedreht wird wie der jetzt, wenn sie auf dem Pfad weitermachen, bin ich da definitiv wieder dabei.
Ah, sehr gut.
Ohne jetzt irgendwie zu spoilern, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil aus der Story kannst du halt schon noch ein bisschen was rausholen, glaube ich. Mhm. Also das geht schon. Ich meine, jetzt war es ein Kampfroboter oder ich weiß gar nicht, ob das Kampfroboter genannt wurde, ein zusätzlicher Roboter, vielleicht gibt es ja dann auch nochmal mehr, wer weiß.
Ja, schauen wir mal, vielleicht, hoffentlich wird er erfolgreich genug.
Genau, auf Boxrader 3,0 auch höher als der Vorgänger und auf IMDb 6,4 da ebenfalls höher als der Vorgänger, ist aber allerdings ja noch ein bisschen im Kino. Also von meiner Seite aus, große Empfehlung. Wir kommen zu A24, nämlich Y2K, und den Trailer habe ich vor über einem Jahr, meine ich, gesehen. Und wenn dieses A24-Logo, ich weiß nicht, wie es dir geht, irgendwo kommt, da weißt du schon, okay, das ist ein Film, den sollte man sich irgendwie anschauen. Ich habe dann immer gewartet, bis der im Kino kommt. Bei uns lief er definitiv nicht. Bei dir glaube ich auch nicht, ne?
Nee.
Also hatte der überhaupt einen Kino-Release in Deutschland? Ich glaube nicht.
Ah, ich weiß es gar nicht. Es könnte sein, dass er gar nicht bei uns gelaufen ist. Und ich habe auch vom Kollegen José Manuel aka Quer geschaut. Der war auch sehr frustriert. Der wollte den nämlich eigentlich auch über Prime leihen. Und da hat ihm wieder mal die Schweiz so einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er über Prime Schweiz nicht anwählbar war. Und er musste dann über Umwege den Film dann gucken. Ist dann klar, hat dann, glaube ich, auf Apple zurückgegriffen, hat sich der dort gekauft oder geliehen oder keine Ahnung. Ja, und jetzt ist er da, ja, deswegen sei er. Also A24 ist omnipräsent, glaube ich, in dieser Episode. Ja, und Y2K ist ein bisschen in Munde natürlich wegen einer der Darstellerinnen, Rachel Ziegler, die hier die Hauptdarstellerin ist, die Laura spielt. Die kennen wir ja aus der Schneewittchen-Film, war das? Ja, doch, das war jetzt das. Ne?
Und Jaden Martell auch aus S, ne?
Unter anderem, und Julian Dennison, der ist aus dem zweiten Deadpool. da musste ich auch lachen, als ich ihn wieder gesehen habe.
Stimmt. Ich dachte mir schon, woher kenne ich das Gesicht, ja.
Ja, ja. Und natürlich auch für alle Limp Bizkit-Fans, Fred Durst ist auch im Film zu sehen. Ja. Also auch ganz geil.
Als Fred Durst auch.
als Fred Durst, ja. Fred Durst als himself. Steht auch im Abspann mit dabei, genau. ja. Beziehungsweise die anderen Bandkollegen sieht man auch kurz. Also kleiner Spoiler, was das angeht. Und es geht im Prinzip darum, wir wissen es, gut, alle, ich wollte jetzt gerade sagen, wir wissen es alle noch, manche von euch wissen es vielleicht noch, 99 gab es ja die Gerüchte, dass wir in der Jahrtausendwechsel...
Für uns war das gestern quasi, Marco, ja, für uns ist das erst passiert.
Ja, genau. Gab es ja quasi so die Angst, ja, wenn die Nullerjahre kommt, da stürzt alles zusammen, die ganze Welt bricht ins Chaos aus und wie wir alle wissen, es ist ja gar nichts passiert. Und aber darauf, auf diese Prämisse springt der Film auf und ja, um Mitternacht, also zu Beginn des Jahr 2000s, passiert etwas, die Maschinen spielen verrückt, lehnen sich gegen die Menschheit auf und wir müssen halt Rachel Zieglers Laura und viele andere junge Darsteller oder junge Charaktere dabei beobachten, wie sie sich durch diese jetzt entstandene Apokalypse ja im Prinzip durchkämpfen müssen. Sehr, sehr trashig, sehr, sehr blutig, aber auch mit einer gewissen Art Charme und spätestens als dann Fred Durst mit dabei ist, auch nochmal richtig geil für die Musikliebhaber von Limp Bizkit. wo auch nochmal eine schöne Version eines Songs der Band am Ende kommt. Also ich kann den Film nur empfehlen. Das ist natürlich jetzt inhaltstechnisch, muss man ganz ehrlich sagen, ist es jetzt ein ganz, ganz großer Quatsch, wenn man da sieht, wie da auf einmal irgendwie eine Glühbirne auf einem ferngesteuerten Auto angefahren kommt und bedroht die Leute dort. Aber ich fand das irgendwie so charmant und gut rübergebracht. Und die haben alle irgendwie Spaß an der Rolle, das merkt man auch. Und ja, wie gesagt, der springt halt auch einfach vom kompletten Setting her nochmal in die 2000er. Man fühlt sich sofort irgendwie da wieder heimisch, wenn man denn in der Zeit groß geworden ist. Ne? Gibt ja auch vielleicht jüngere Zuhörer. Und ja, das hat so ein bisschen dieses Gefühl aus dieser Zeit wieder mitgebracht. Und deswegen, ich fand den ganz charmant. Ist jetzt kein Überfilm, aber ich fand den so herzlich mit einer gewissen Prise Humor. Auch, wie gesagt, Splatter. Also es gibt schon den einen oder anderen auch delikaten Moment. Aber ja, ist jetzt auf Prime zu leihen oder halt auf anderen Anbietern auch zu holen. Also guckt euch den auf jeden Fall an. Also ich fand den ganz witzig. Also hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja, die Bewertungen sind jetzt nicht so krass. 2,5 auf Boxd und auf IMDb 4,8.
Macht euch eine eigene Meinung. Das ist, kann ich
dazu sagen. Es ist ja bei Comedy ähnlich auch wie, also ich würde es jetzt mal so in eine Comedy-Richtung auch einsortieren, von dem, was du so gesagt hast. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Das ist ja wie bei Horror. Trifft es so den eigenen Geschmack oder nicht? Und ja, es ist halt, ja, ist man, halt schwierig, gell?
Ja, ganz ehrlich, wenn man da mit der Lupe drauf geht, kann man den Film komplett auseinandernehmen. Das ist vollkommen klar, aber darum geht's auch gar nicht. Der will halt einfach so diese Zeit transportieren. Das ist auch ein relativ kleiner Film. Also man merkt auch, dass der eher so indie-mäßig aufgezogen worden ist. Also der hat jetzt nicht die Übereffekte. Wie gesagt, das sieht alles ein bisschen trashig aus, aber das ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie der Film halt auch sein möchte. Und ich glaube, dafür ist der auch völlig in Ordnung.
Ja.
Und ich habe Gefühl, dass das im Moment so ein bisschen sehr auf die Darstellerin halt geht, dass da immer, egal was die jetzt macht, irgendwie, also Rachel Ziegler, dass da immer gleich erstmal negativ dran gegangen wird, aufgrund von Schneewittchen deswegen. Also,
aber ich fand nicht. Den Trailer auch schon, also den habe ich tatsächlich auch gesehen, warum auch immer. Aber der, wie gesagt, vor über einem Jahr, glaube ich, habe ich den schon gesehen. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, das sieht doch richtig witzig aus. Also wie du schon sagst, man sollte sich generell, ich meine auch, wenn wir jetzt hier Bewertungen abgeben, die jetzt vielleicht auch mal nicht so gut sind, das sind unsere persönlichen Bewertungen oder persönlichen Empfindungen, man sollte sich immer auch schon ein eigenes Bild machen, finde ich. Und nicht immer auf alle anderen hören, oh, die haben gesagt, der ist so schlecht und die Bewertungen sind so schlecht. Schau den selber an. Ich hätte schon super viele Filme verpasst, wenn ich nur darauf gehört hätte, wenn was andere sagen. Vielleicht müssen wir das auch mal insgesamt auch mal klarstellen, weil kann ja genau in die andere Richtung auch gehen. Wenn wir jetzt sagen hier, boah, Megan 2.0, super cooler Film und nächsten sagen, bin ich eingeschlafen nebenbei. Ja, ist ja auch völlig okay.
Ja, also ich glaube, gerade bei Humor ist es noch mal viel extremer. Ich meine, bei Horror kannst du immer sagen, okay, ist das jetzt Horror? Ist das richtiger Horror? Wie viel Horror ist das? Aber Humor ist halt einfach so, ja, so wirklich persönlich. Da hat jeder eine andere Auffassung von und jeder anderen Humor an sich, Humorverständnis. Deswegen muss man da immer sagen, okay, das muss man sich erst angucken, um da selbst eine Meinung drüber zu bilden.
Ja, das vielleicht auch noch mal kurz hier eingeworfen. Wir gehen wieder zu Apple TV Plus, einen Film, den wir beide geguckt haben, nämlich Echo Valley. Und wenn wir da auf den Cast schauen, liebe HörerInnen, dann wisst ihr schon, warum wir den natürlich unter anderem geguckt haben. Wieder große Namen dabei, muss man auch wirklich wieder sagen, bei Apple TV. Julianne Moore und Sydney Sweeney sind so die Hauptprotagonistinnen. Es geht um den Ort Echo Valley und um eine Mutter-Tochter-Beziehung, nämlich eben zwischen den Rollen von Julianne Moore und Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, die Tochter, die wieder zurückkommt, allerdings nicht ohne Hintergedanken, spielt eine ganz, ganz fiese Tochter. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern. Ich kenne den Trailer tatsächlich nicht. Bei der Besetzung muss ich mir keinen Trailer anschauen.
Ich glaube, die Szene war im Trailer nicht drin, ne.
Auch zu gucken. Da habe ich hoffentlich nicht zu viel erzählt. Wobei man es ja wenn man so ein bisschen Cover-Interpretation betreibt, muss man schon sagen, also sieht man da schon ein bisschen auch so, was die Farbgebung angeht, wo es da hingehen könnte, ne?
Ja gut, also was man im Trailer schon sieht, ist auf jeden Fall, dass das halt eine Mutter-Tochter-Beziehung ist. also Kate ist die Mutter, Claire ist die Tochter und Claire taucht eines Tages mit Blut an ihrem Körper auf. Also das ist alles schon im Trailer zu sehen, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber was das für Hintergründe hat und wohin das führt, das bekommt man jetzt noch nicht gezeigt. Genau. Würde ich auch sagen, nehmen wir jetzt vielleicht auch nicht vorweg.
Nein.
Das macht ja auch irgendwie den Reiz des Films aus. Ja. Und deswegen, ja, also mir persönlich war ein bisschen wenig Sydney Sweeney drin, das habe ich dir ja schon gesagt gehabt. Also ich hätte sie gerne mehr gesehen, aber ist okay. Aber sie hat wirklich, also gerade zu Beginn diese Szene mit ihrer Mutter, das fand ich schon, da dachte ich, das ist aber böse. Das war sehr fies, wie sie da gespielt hat. Aber
da sieht man auch mal wieder ihre Vielfalt, ne? Ihre schauspielerische Vielfalt.
Davon hätte ich halt gerne noch mehr gesehen. Also so fies, wie ich es fand, aber...
Ich fand, die war schon fies genug in dem Film.
Ja, das auf jeden Fall. Aber da hätte ich gerne noch ein bisschen von dieser Mutter-Tochter-Beziehung hätte ich viel mehr gesehen.
Ja.
Aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, es ist wieder ein gutes Zusammenspiel zwischen allen Charakteren. Es ist spannend. Ich finde zwar, der Film weiß manchmal nicht so richtig, in welche Richtung er jetzt gehen möchte. Ich hatte zum Anfang eher so, ich meine, es wird ja als Thriller-Drama auch eingegliedert, selbst bei Apple selber. Der switcht so ein bisschen. Also ich hätte es vielleicht eher besser gefunden, wenn man komplett in eine Richtung gegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch war der halt wieder sehr gut rübergebracht. Julian Moore spielt das auch fantastisch. Also auch wieder super. Und wie du es ja auch schon immer sagst, also bei Apple, also schlechter wie gut kann man da eigentlich fast immer nicht sagen. Also das ist trotzdem wieder eine astreine Produktion. Also ja, also die beiden Darstellerinnen, die wuppen das schon. Und war einfach toll, den auch wieder zu sehen. Also gute Produktion mal wieder aus dem Hause Apple.
Ja, ich glaube, der lebt auch tatsächlich, ohne dass wir jetzt spoilern, keine Sorge, ein bisschen vom Ende des Films. Du hattest ja gesagt, du hast es schon ein bisschen vorhergesehen. Ich habe es nicht vorhergesehen. Und das ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen Risiko, wenn man einen Film derart gestaltet oder diesbezüglich gestaltet zum Ende hin, ob es dann funktioniert bei den ZuschauerInnen oder auch nicht. Und das ist so ein bisschen der Kompromiss, den Echo Valley da eingehen muss. Bewertungen gar nicht so gut tatsächlich. Letterboxd 2,9, IMDb 6,3. Also auch da bildet sich so ein bisschen auch das Ganze ab. Ich würde schon weiter nach oben gehen. Ist jetzt kein Top-Film, aber es ist, wie du schon gesagt hast, wieder auf einem ganz, ganz guten Niveau, auf einem sehr guten Niveau, auch darstellerisch. Also Julianne Moore, gibt es einen schlechten Film mit ihr? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Sydney Sweeney ist, haben wir ja auch schon oft besprochen, super wandelbar und auch da wieder in ihrer Rolle wieder eine neue Facette hinzugefügt in ihrer Filmografie, wenn man so möchte. Ja. Insofern ist es auch ein Film, den kann man sich definitiv anschauen. Ist kein Feel-Good-Film, wenn man es mal so sagen kann.
Das nicht. Das auf jeden Fall nicht. Das muss man schon wirklich sagen.
Ja, genau. Dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Film, den wir anschauen. Und wir sind jetzt hier wirklich super aktuell. Wir haben nämlich einen Film gemeinsam jetzt gesehen, die letzten zwei Tage, der jetzt erst im Kino angefangen hat, nämlich F1.
Jawollo.
Und das ist ein Film, auf den habe ich mich schon extrem... Ach, schon wieder Apple TV Plus, siehst du mal. Habe ich mich schon extrem drauf gefreut, weil... Brad Pitt. Also man muss vielleicht sagen, bei Brad Pitt, also ich persönlich bin großer Fan. Ich mag auch im Übrigen seine deutsche Synchronstimme. Wir haben vor dem Film auch ein bisschen diskutiert, sollen wir den in OV schauen oder sollen wir ihn in der deutschen Synchro schauen? Ich habe gesagt, ich will ihn in der deutschen Synchro schauen, weil ich die Synchronstimme von Brad Pitt so gern mag. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Die passt so perfekt zu ihm und auch so dieses, es gab ja wieder sehr viele Brad Pitt-Momente, ne? Auch so diese Witze, ne, wenn man möchte. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf die Handlung ein, weil ich glaube, die ist relativ schnell erzählt, oder?
Ja, die ist wirklich sehr, sehr schnell erzählt. Also im Prinzip geht es darum, dass in den 90er Jahren der Rennfahrer Sonny Hayes ein aufstrebender Formel-1-Fahrer war, allerdings dann einen schweren Unfall hatte und sich jetzt die letzten 30 Jahre mehr oder weniger mit so One-Time-Jobs irgendwie durchhangelt. Der fährt da mal ein Rennen, gewinnt das und fährt dann wieder weiter, nimmt das nächste mit. Und so hangelt er sich halt so durchs Leben. Eines Tages bekommt er von seinem ehemaligen, zwar glaube ich, der, war sein Teamkollege? Es war sein Teamkollege, glaube ich, ne?
Nee, ich glaube sein Gegner, aber die haben noch gesagt, oder die sind gegeneinander gefahren, oder?
Ja, Ruben, der den mittlerweile in der Formel 1 das Team Apex gehört, oder er da Teilhaber von ist, sagen wir es mal eher so rum, bekommt er die Möglichkeit, dort ein Cockpit zu bekommen. Und ja, weil es einfach darum geht, dass dieses Team auch mal Punkte einfahren muss, weil wenn er jetzt irgendwie 3 Jahre lang nicht einen Sieg einfährt, dann wird ihm das ganze Team wieder entnommen, also beziehungsweise er hat da keine Hand mehr drüber. Ja, und Sony nimmt die Chance dann halt wahr und versucht natürlich auch gleichzeitig den jungen, ja, Teamkollegen Joshua Pierce, gespielt von Damson Idris, damit ein bisschen was beizubringen. Ja, und darum geht's im Prinzip in dem Film, dass halt dieses Team erstmal Punkte und dann vielleicht noch im weiteren Verlauf dann irgendwann einen Sieg einfährt. Also das ist im Prinzip die Handlung des Films. Mehr muss man da auch nicht wissen. Und ja, darum geht's.
Ja, und das Ganze im Rahmen der Formel 1. Man sieht auch sehr viele bekannte Gesichter. Ich bin jetzt tatsächlich überhaupt kein Formel 1-Experte, bin da auch jetzt gar nicht so interessiert dran. Deswegen ganz interessant, weil der hat für mich auch perfekt funktioniert. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mehr in dieser Sportart drin wäre, hätte man wahrscheinlich noch mehr Gesichter erkannt. Also das muss man vielleicht auch sagen. Aber das hat schon wunderbar gepasst. Also die haben ja, glaube ich, auch bei echten Formel-1-Rennen gedreht, ne?
Ja, genau. Also die haben in der Saison, lass mich jetzt lügen, was sieht man auf dem Display 2023? Ich glaube, ja.
Ich glaube, die ersten Fotos kamen letzten Sommer, wo man Brad Pitt so in dieser Rennfahrer...
Genau. Also ja. sie haben quasi eine komplette Saison lang den Rennzirkus, also punktuell wahrscheinlich, nicht permanent, bekleidet und haben die Rennszenen quasi während auch der Rennwochenenden gedreht. Also man muss ja dazu sagen, die Formel 1 steht ja auch hinter diesem Film, also die sind ja hier Produzenten, beziehungsweise...
Ich glaube, Lewis Hamilton ist auch Mitproduzent.
Lewis Hamilton, und wenn man so guckt... Ich glaube, Stefano Domenicali, Toto Wolf, also das ist ja der Teamchef von Mercedes.
Da sehen wir unsere Expertise, gell?
Aber ich glaube schon, Mercedes war es. Mercedes müsste noch gewesen sein, bevor... Ja, doch, genau. Also sie haben quasi eine Saison lang wirklich parallel dazu gedreht, das sieht man auch. Also, und ich finde auch, das ist halt das große Fund dieses Films, einfach die Rennszenen, weil die Story, machen wir uns nichts vor, die ist halt wirklich, die gibt's schon 1 Million Mal, die hat man schon 1 Million Mal gesehen, das ist jetzt nichts Herausragendes, nichts Innovatives, das ist, aber die Rennszenen, die reißen's halt auch wirklich raus, ist für mich fast auch schon eine der besten, so inszenatorisch oder auch vom Bild her, was, wo ich wirklich so begeistert war. Das war noch nicht mal in der Formel 1. Das war gleich zu Beginn die Szene, so die Einführung von Sony, also die Daytona 100, ja, oder diese 24-Stunden-Rennen ist es, glaube ich. Und wo man da in der Nacht fährt und man sieht dann dieses Feuerwerk im Hintergrund und du siehst, wie er da so fährt, und dachte mir, boah, das sah schon sehr, sehr beeindruckend aus. Und natürlich dann auch später so diese Rennszenen auf den verschiedenen Formel-1-Strecken. Ich meine, gut, da merkt man natürlich dann auch schon, dass sie manche Rennen so ein bisschen schneller abgegrast haben, ne? Und dann so das finale Rennen in Dubai war es, glaube ich, ne? Ja, Dubai war das finale Rennen. Also ich
glaube,
das ist natürlich auch ein Nachtrennen. Das sieht natürlich dann auch rein bildtechnisch schon mal ganz anders aus. Und ich muss wirklich sagen, also rein inszenatorisch vom Bild her, also Wahnsinn, also das presst einen wirklich so in den Sitz.
Ja.
Was man natürlich sagen muss ist, und das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, obwohl ich jetzt kein riesen Formel 1 Fan ist, also so wie Sunny eingeführt wird, wie er so die Rennen bestreitet, da dachte ich mir so, naja, also dass das die Formel 1 so durchgewunken hat, da dachte ich auch, weil wenn man dann wirklich mal ins Regelwerk guckt, beziehungsweise mal wirklich ein richtiges Rennen guckt, wegen was für Kleinigkeiten, die da manchmal bestraft werden und was Sonny so in den ersten Rennen da für Sachen abzieht. Also ich glaube, da hätte er ein Rennen gefahren und dann wäre er raus gewesen. Also ja, okay. Aber wie
gesagt, da darf man das auch, glaube ich, nicht zu ernst nehmen.
Nee, also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir gefragt, der ist riesen Formel-1-Fan, den habe ich gleich an dem Tag geschrieben, da war der im Kino und dachte ich mir schon, na gut, vielleicht, also ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, habe ich ihn gefragt, wie fandst du ihn denn?
Und er war begeistert. Und wenn du selbst als Hardcore-Formel-1-Fan sagst, du bist begeistert, dann denke ich mal, klar, trifft man es wahrscheinlich dann auch nicht jeden. Aber er war begeistert. Ihm hat das extrem gut gefallen, weil man muss schon sagen, die Kameras, die Kameraarbeit ist
unfassbar, oder? Krass, also wie viele Kameras, die da auch...
Ich glaube, 6 bis 8 Stück an so einem Formel-1 waren. IMAX-Kameras wohlgemerkt. IMAX-Kameras, ne?
Ja.
Naja, Grüße gehen raus an Christopher Nolan, der immer hier diese Riesenbrecher hat und hier bauen sie die so klein und bauen sie da ein. Das ist.
Ja, der Odyssey heißt, glaube ich, der nächste Film. Der Odyssey ist ja komplett wohl mit IMAX-Kameras gedreht. Nee, also muss ich dir voll und ganz zustimmen. Es ist, also die Story, wie gesagt, lassen wir die mal beiseite. Das ist sehr vorhersehbar, auch alles teilweise. Aber ich glaube, darum geht's auch nicht. Es geht halt um fantastische Bilder, die wir da haben, um die Kameraarbeit. Also die fällt wirklich extrem auf. Das ist wirklich, das ist halt wirklich top. Ich meine, Joseph Kosinski, Top Gun Maverick, die... Ich weiß, es werden immer irgendwelche Parallelen gezogen, aber ich fand gar nicht, dass es jetzt 1:1 so umgemützt wurde. Also auch von der Story her. Ja, wo denn? Also weil man einen erfahrenen Fahrer hat und einen jüngeren. Okay, das ist dann die Parallele. So, okay. Gut.
Ja, aber also ich würde trotzdem schon sagen, dass es sehr viele Parallelen. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist, wie gesagt, das soll ja auch gar nicht negativ klingen. Ich meine, Top Gun Maverick ist ja kein schlechter Film. Also das wird ja immer so negativ wahrgenommen. Aber ich sage, ich habe ja letztens erst da wieder ein Reel gefunden, wo sie wirklich Szene für Szene so da gegenübergestellt haben, wo du wirklich denkst, okay, es sind schon
gewisse Parallelen. Ja, aber ganz ehrlich.
Das ist ja auch nichts Schlimmes. Also
Das kannst du doch bei so vielen Filmen machen,
ja,
oder?
Ja, logisch. Ich meine, es liegt natürlich auch hier, glaube ich, daran, ich weiß gar nicht, hat Joseph Kosinski dazwischen noch was gemacht oder ist das jetzt der direkte Nachfolger von Top Gun Maverick, was seine Filmografie angeht? Also dann wäre es wahrscheinlich noch naheliegender, das zu vergleichen, weil er halt zweimal im Prinzip
er hat noch den böse Film Sachen, kleinen gemacht, Film, der Binnenkopf auf Netflix, sehe ich gerade.
Binnenkopf.
Könnte dich interessieren,
das
weil...
Das doch hier mit Chris Hemsworth, oder?
Genau, Chris Hemsworth spielt mit. Und Miles Teller. 2022 war der.
Echt? War der zwischen den beiden Filmen?
Und Top Gun Maverick war, der müsste 22 war der auch.
Okay.
Also zumindest in der Filmografie ist der dazwischen.
Das hört sich ja jetzt auch böse an, wie es ist. Also ich meine, Top Gun Maverick ist ein Top-Film. F1 ist ein Top-Film. Also das soll ja den F1 nicht abwerten, um Gottes Willen. Also
genau.
Aber es sind natürlich schon viele, so klar muss man sich die Parallelen auch irgendwie beibiegen, das ist vollkommen klar. Aber trotzdem, das ist, wie ich es auch gestern schon bei uns in der Gruppe gesagt habe, das ist halt einfach Popcorn-Kino par excellence. Das ist im Prinzip das, was ein Sommer-Blockbuster sein möchte. Der soll Spaß machen, der soll gut unterhalten, der soll dich fesseln von den Bildern her. Wie gesagt, Story geschenkt. Ich sehe da, das hat man alles schon 1000-mal gesehen. Ich fand aber alles straight erzählt. Da war nicht ein Gramm zu viel. Ich habe jetzt schon bei der einen oder anderen Kritik gehört, dass sie diese Liebelei mit der Konstrukteurin da so ein bisschen kritisiert haben, fand ich gar nicht. Das wird ja in einem Moment mal ausgespielt, als sie miteinander schlafen und danach spielt das ja auch keine Rolle mehr. Also deswegen, also...
Ja, das passt doch auch zum Film. Also du brauchst natürlich bei so einem Sommerkino, was es halt auch ist, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, finde ich, ist so eine kleine Liebesgeschichte doch super. Also ich meine, wir sind sowieso...
Wenn man es überhaupt als sowas bezeichnen möchte halt. Ne?
Ja, ich mein, wir sind ja mittlerweile, Marco, wir beide auch große Fans von so Liebesstories. Also ich fand das toll. Ja, also ich fand das gut, dass man es mit rein... Und das sieht man ja auch schon wieder im Trailer. Das ist ja auch sowas. Sieht man auch in einer kleinen Szene, aber sie haben es halt auch nicht so umfangreich gezeigt. Also es hatte schon ein Thema auch eine gewisse emotionale Tiefe dann zum Ende hin. Ich meine, da werden wir jetzt auch nicht sehr viel verraten, wenn man gesehen hat, wie Sonny Hayes Auto fährt. dann kann man sich das schon ungefähr denken. Insofern, ja, also ich glaube, man darf da auch jetzt nicht so hart rangehen. Also
nein,
ich glaube, wenn du jetzt da als analytischer Formel-1-Gucker
kannst du den komplett auseinandernehmen.
Aber ich glaube, das braucht's halt auch nicht. Also
nein.
Der macht halt, und das ist halt auch immer das, ich denke da immer an den Spruch von Christopher Nolan zurück. Gut, ich glaube, das hat er auf seine Filme gemünzt, der da sinngemäß irgendwie gesagt hat, du musst es nicht alles verstehen, du musst es einfach fühlen, du musst es einfach miterleben.
Ja, das fühlt man auf jeden Fall.
Den Film, natürlich versteht man den, aber den fühlt man halt auch vor allem. Also man ist in diesem Cockpit mit dabei, man hat halt diese Kamerasequenzen, man ist da auf der Strecke. Das ist einfach toll. Und
genau.
einfach, das ist ein Film fürs Kino. Ich glaube, der im Heimkino hat der nicht so den Effekt wie im Kino.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das soll ja laut Gerüchten schon relativ zeitnah zu Apple kommen. Ist ja auch wieder eine Apple-Produktion. Also ich sage ja, Apple ist halt immer eine omnipräsent. Aber das ist halt wirklich, guckt auf die größtmögliche Leinwand. Also was ihr habt bei euch in der Ortschaft, guckt den euch an oder in der Nähe. Das auf jeden Fall. Ich fand auch zwei Punkte eigentlich ganz gut, was man hier in dem Film auch mal gemacht hat, war einmal, hat man ja ganz oft so, wenn man so einen alten Veteran und so einen Rookie hat, dass da immer bis zum Ende mehr oder weniger so ein Clash ist. Und hier hast du halt eigentlich so den Fall, okay, die reden einfach mal miteinander und klären das halt einfach. Das fand ich ganz erfrischend, dass man es auch mal so rum gemacht hat. Ne, das ist ja dann dieses Pokerspiel, was da gemacht wird, von dieser Konstrukteurin da, die das mitmacht. Und auch am Ende, dass Sonny im Prinzip sich selber treu bleibt. Also das fand ich auch, weil man hätte ja davon ausgehen können, ja, okay, jetzt hat er einen Sieg geholt und jetzt geht's vielleicht da irgendwie weiter. Aber nein, er bleibt sich treu. Und das fand ich dann auch so im Abspann dann auch nochmal sehr, sehr schön zu sehen, was er dann nochmal, dass er dann das, was er ja eigentlich machen wollte zu Beginn des Films, dann doch noch gemacht hat. Also ja. fand ich ganz gut gemacht eigentlich, ja.
Ja, und auch Kerry Condon, haben wir ja auch schon gesagt, auch super gespielt, kenne ich von Banshees of Inisherin. Und also wie gesagt, auch der Cast auch wieder ja. Top. Also
Javier Bardem auch super, den sehe ich auch mal gern. Der hat auch eine geile deutsche Synchronstimme, wie ich finde.
Ja, das passt alles super. Ne? Ja. Also insofern, klare Empfehlung.
Auf jeden Fall.
F1, schaut euch den an, auch wenn ihr überhaupt keine, wie vorher bei Golf, ne, bei Stick. Ich habe keinen Plan von Golf, ich habe auch keinen Plan von Formel 1, aber der Film macht einfach Spaß. Und ich glaube, der ist auch so entsprechend konstruiert oder auch so inszeniert, dass halt auch Leute, die keine Ahnung haben von Formel 1, da auch wirklich Spaß mit haben.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Also. Und für Fans, wie gesagt, sind halt viele Formel 1-Fahrer auch dabei und auch viele, die so im Formel 1 ja, Geschäft bekannt sind.
Ja,
sagt wahrscheinlich also, mehr als wir kennen.
Auf jeden Fall sehr, sehr viele wieder. Ja, das definitiv. Ja.
Da fand ich ein bisschen schade. Da hätten, ich meine, klar, kann man jetzt auch nicht sagen, die sollen jetzt mit denen ohne Ende interagieren. Aber so ein bisschen mehr Interaktion hätte ich mir ein bisschen gewünscht.
Ja. Ich glaube, Fernando Alonso ist einmal da. Dann
genau.
Lewis Hamilton nickt mal dem anderen zu. Ja, das stimmt schon. Das hat ein bisschen wenig stattgefunden. Aber gut, man muss halt auch sagen, das liegt wahrscheinlich dann auch an den Dreharbeiten. Ich meine, die machen da halt ihren Job, ne? Und da kannst du halt nicht noch stundenlang irgendwas Dialoge filmen, ne? Wie geht's dir so? Und blablablab und so. Und also deswegen, also da muss man schon natürlich ein paar Abstriche machen. Das ist aber auf jeden Fall so. Aber ich glaube, das bietet für allen was. Also für Nicht-Fans, die haben solides Popcorn-Kino und für Fans hat man noch den ein oder anderen Gesicht oder Namen, der damit durchs Bild läuft. Und deswegen, also ich glaube, da ist für jeden was dabei, was das Ganze angeht.
Genau. Das wollte ich noch dazu sagen, ist natürlich selbstverständlich, dass da, wenn man dann eben bei echten Formel-1-Rennen dreht, dass man da nicht ohne Ende interagiert. Ich hätte mir die ein oder andere Szene mehr gewünscht, aber auch völlig verständlich, dass das halt so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Auch von den Bewertungen her, zum Zeitpunkt der Aufnahme 3,8 auf Letterboxd und 7,9 auf IMDb. Also das deckt sich auch, glaube ich, sehr mit unseren Bewertungen. Ich habe ihn, meine ich, bei Box 4,5 gegeben. Ist einfach ein Film, den man im Kino schauen muss, der seine volle Wirkung im Kinosaal entfalten kann. Und insofern macht er überhaupt nichts falsch. Brad Pitt, es ist halt immer eine Wohltat, ihn zu sehen auf der Kinoleinwand. Ist er auch mittlerweile bisschen so auch in so ein bisschen eine lustigere Richtung ein bisschen gegangen. Also Wenn ich hier den Bullet Train Film noch so ein bisschen vor Augen führe, ist das ja wirklich ein wirklich so lustiger. Und darf er auch nicht vergessen, er ist 61 Jahre, der gute Mann, ne?
Ja, mit Tom Cruise gleich alt. Tom Cruise war auch auf der F1 Premiere.
Das ist auch was mich geärgert hat. Weißt du, wann die F1 Premiere war?
Wahrscheinlich in der Zeit, wo du in London warst.
Am Montag, meine ich, wo ich auch noch in London war, aber da war ich jetzt nicht mehr da in der Nähe und ich war einen Tag davor eben genau da, das ist ja meistens ärgerlich. Am Leicester Square, dieses Premierenkino, wo ich ja einen Tag davor, da habe ich dir ja noch oder euch noch Bilder geschickt und genau da habe ich mir schon gedacht, das bauen die hier auf, ne? Da ist ja immer irgendeine Premiere und das wäre natürlich auch nochmal cool gewesen. Ich glaube, am Montag war es Sonntag waren wir da, meine ich, und am Montag, muss ich vielleicht nächstes Mal mich ein bisschen besser informieren, hätte ich vielleicht Brad Pitt und Tom Cruise, ich glaube, die waren beide da, bei der Premiere.
Ja, Tom Cruise hat Brad Pitt überrascht. Ja, der wusste, glaube ich, gar nichts davon, dass der da ist. Ja,
hätte ich beide gesehen. Aber ich habe zumindest jetzt mal Mission Impossible Bucket und hier die Flasche da, die habe ich mir da aus dem Shop da gekauft. Sehr schön. Dann kommen wir zu Honorable Mentions. Da hast du noch eine Serie dabei, die du gerne noch kurz vorstellen möchtest.
Ja, ist eigentlich mehr oder weniger der offizielle Abschluss von Phase 5 des MCUs. Ironheart ist jetzt seit kurzem, also wenn ihr die Folge hört, kommt am Mittwoch aktuell die letzten drei Folgen, also die ist zweigeteilt worden, einmal drei und nochmal drei, sechs Folgen. Ironheart, Riri Williams, die hat man ja schon in Black Panther 2 gesehen, hat hier ihre eigene Serie bekommen. Ich hatte die Möglichkeit, über einen befreundeten Podcast drüber zu sprechen, also werde ich euch dann auch verlinken mit unten in den Shownotes. Und yes, ich finde, ist nochmal eine schöne Ergänzung zur Rolle. Sie hat ja in Black Panther 2 eine relativ kleine Rolle gehabt. Hier kann sie nochmal ein bisschen mehr aufspielen. Man merkt allerdings schon mal so ein bisschen als Fazit, dass die Serie eigentlich schon hätte vor 1-2 Jahren kommen sollen, weil ja, da sind so ein paar Sachen mit eingearbeitet, die spielen eigentlich mittlerweile bei Marvel nicht mehr so eine Riesenrolle. Deswegen ist sie, glaube ich, nicht mehr für jeden was, aber ich glaube, wer Black Panther 2 mochte, der wird da seinen Spaß dran haben und man hat ganz, ganz viele Iron Man Vibes in dieser Serie, also das muss ich der schon hoch anrechnen, deswegen also eine kleine Empfehlung meinerseits nochmal hinten raus.
Die Folge da, wie gesagt, in den Shownotes zu finden.
Jo.
Dann gucken wir auf den Ausblick für den Juli. Mein Gott, wir sind schon im Juli. Es ist wirklich unfassbar.
Die Dinos, was freuen
wir uns denn?
Die Dinos. Die Dinos, ja, Jurassic World, die
Wiedergeburt. Willst du gleich drüber sprechen? Endlich. Also wir sind beide auch große Jurassic Park-Fans, ne? Jurassic World mit Chris Pratt. Der ist allerdings, glaube ich, nicht dabei in dem neuen Film.
So viel ich weiß nicht, nein.
Vielleicht kriegt er einen Auftritt, wer weiß.
Genau. Juli wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, ist ja der Sommermonat, der Blockbuster. Es kommt noch natürlich The Fantastic Four, First Steps kommt am 24.7. Und wo ich noch gar nicht weiß, also ich meine, ich finde ja die Originalfilme eigentlich sehr, sehr lustig. Das Neue wird, die Nackte Kanone kommt zurück.
Oh ja, da habe ich auch einen Trailer gesehen im Kino.
Mit Liam Neeson.
Weiß ich nicht.
Ja, es ist Komödie, muss man sich mal angucken, glaube ich.
Also, ja, ja, ja.
Ist besser als The Ice World 2, da ist mir die Woche der Trailer vom zweiten Teil eingespielt worden, da habe ich gedacht.
Welcher wär's? Was?
Ice World 2, den musst du dir angucken.
Ah, ja, ja, ja.
Den guck dir den an. Also, das so viel... Ja. Oh, so viel Quatsch habe ich noch nicht gesehen auf einem Haufen. Also, also das sind so für dich, für uns, für mich jetzt so ein bisschen was so kommt. Ich weiß noch, was du als letzten Sommer getan hast, kommt
ja
als Remake. Ja.
Habe ich gestern auch den Trailer gesehen.
Weiß ich jetzt nicht. Was ich ganz interessant finde, weil ich damals das Original auch im Kino gesehen habe, gibt es eine Neuauflage von Mädchen. Weiß ich noch, ich damals auch mit, ich weiß nicht, wie alt war ich da? 20? Keine Ahnung, wann der kam.
Also vor 5 Jahren?
Nee, 2001, ja doch, vor 24, ja, das war ich sogar, war ich sogar noch 120, guck mal.
Ich kann sagen, vor 5 Jahren war das. Oder noch 20 warst, Marco.
Ja. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Naja, ich bin mal gespannt, wie so die. Also ich bin ja eigentlich kein Freund davon, wenn man das irgendwie, weil ich fand das Original fand ich schon sehr, sehr perfekt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf die heutige Generation übermünzt. Vielleicht lernt man dann ja nochmal was. Auch im höheren Alter.
Ja, meine Highlights tatsächlich Jurassic World. Gleich am 2. Juli kommt der Scarlett Johansson in dem Setup. Also Jurassic World muss man halt, also es ist
ich schon
muss
eigentlich.
Bitte?
Ich dachte schon, die Schlümpfe wäre dein großes Highlight.
Die Schlümpfe kommen auch, ja, tatsächlich. Keine Ahnung. Also Jurassic World, definitiv Superman, habe ich gestern auch wieder wahrscheinlich ist es der finale Trailer, keine Ahnung, habe ich gesehen.
Bei
Jurassic World habe ich tatsächlich weggeguckt, weil ich da einfach nicht mehr sehen wollte. Also da habe ich wirklich gesagt, nee, ich schaue da nicht hin, ich möchte jetzt diesen finalen Trailer, der es ja offensichtlich war, nicht sehen, weil da habe ich schon wieder mitbekommen, dass da sehr, sehr viel geht. Will ich nicht sehen, lasse ich mich überraschen. Ja. Superman, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, den habe ich damals nicht im Kino gesehen, aber ich weiß, dass ich ihn gesehen habe und den fand ich jetzt nicht so gut. Aber es ist halt so, wann war der erste was hast du gesagt, 2001, 2, 3, irgendwie sowas?
Ja, so in der Drehe war der auch, ja. Also ist schon lange her auf jeden Fall, ja.
Ja, der erste, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, 1997, mein lieber Marco.
Ja, guck mal. Sogar noch länger her.
Den habe ich gesehen.
Ja, das war der Mädchen, der erste, der kam 2003.
Ach so, jetzt, ja, okay, habe ich verwechselt. Mit Sarah Michelle Gellar. Ich glaube, spielt ja auch wieder mit, kann das sein? Jennifer Love Hewitt.
Die spielt auf jeden Fall mit.
Hat man im Trailer schon gesehen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich ihn gesehen habe und mir gedacht, oh, ja, also so gut fand ich ihn nicht. Aber er hat halt so, also der Neue dann wahrscheinlich auch so ein bisschen 90er-Vibes, finde ich. Und da habe ich irgendwie... Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, also wahrscheinlich so auf die Liste wird er trotzdem kommen, aber ich erwarte da jetzt nichts Weltbewegendes, ehrlicherweise.
Also werde ich mir definitiv anschauen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich schau mal kurz durch, sonst eigentlich im Juli. Erst wieder, Nackte Kanone, okay, werden wir auch anschauen. Ja, müssen wir mal gucken und dann geht's im August. Der August wird wirklich sehr interessant, auch im Horrorbereich. Ne? Together, Unzertrennlich und Weapons, aber da werden wir dann nächstes Mal ein bisschen drüber sprechen. Das sind zwar Bring Her Back, habe ich gestern auch den Trailer. Ich habe ganz sehr viele Trailer gesehen gestern. Also der August ist anscheinend sehr voll mit Horrorfilmen. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut.
Sehr gut.
Sehr schön. Dann... Okay. Liebe Hörerinnen, ihr wisst Bescheid. Alle weiteren Infos auch zu den genannten Episoden findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns gerne auch mitteilen, was eure Film-Highlights waren im Juni 25. Gerne auch welche, die nicht im Kino liefen, auf Streaming-Plattformen etc. Da sind wir natürlich immer sehr offen dafür, weil wir bekommen natürlich auch nicht alles mit. Könnt euch auch gerne mit uns in Verbindung setzen zu den Filmen, die wir geguckt haben. Und dann hören wir uns aller spätestens wieder zum Monatsrückblick für den Juli. Marco, danke dir.
Und gerne, gerne.
Bis denn.
Bis denn.
Das war Popcorn zum Mitnehmen mit Vicky und Helmut. Alle Sounds sind selber aufgenommen. Bis zum nächsten Mal.